Wir sind hier zu viert und wir haben vorhin schon ausgelost, wer als erstes das eigene Lieblingsbuch gerade vorstellen darf. Und Florian Felix Weih, du hast die Eins gezogen. Was hast du uns denn mitgebracht?
Es ist nicht abgesprochen, das muss ich wirklich sagen. Unser ganzes Geplänkel, das wir vor der Musik hatten über unsere Leseerlebnisse in früher Jugend, führt sozusagen unmittelbar zu meinem Tipp hin. Wenn es ein Geräusch gäbe, das mit diesem Buch verbunden ist, dann würde es lauten Schliff, Schliff, Schliff. Aha. Ich frage euch gleich, was damit wohl gemeint sein kann. Es geht um, Zitat, Eigenschaft erkennbarer Zeichen und leserlich angeordneter Zeichenfolgen, die es ermöglichen, die Information zweifelsfrei zu verstehen. Das ist die DIN-Norm für Lesbarkeit. Wow. So, und jetzt denken wir, oh, wie furchtbar. Aber das Buch, aus dem ich das raus habe, heißt Die Wunderkammer des Lesens und ist eine Anthologie in einem Verlag, der seinerseits ganz wundersam heißt, nämlich Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Ah. Und das Einzige, was mich an diesem Buch ein bisschen stört, ist, dass es per se selbst ein bisschen unleserlich ist. Warum? Weil es nicht schwarz auf weiß gedruckt ist, sondern in der Farbe des Pullovers von Miriam C., die das jetzt sagen kann, was das ist.
Lila.
In lila auf gelb.
Oh.
Also nicht alle Seiten
ist schon ein
auf
hoher
gelb.
Kontrast, aber
das ist die, habe ich mich belehren lassen, die subtraktive Komplementärfarbe.
Ja.
Und da können wir jetzt anfangen zu assoziieren, warum die da lila genommen haben, Bischofsfarbe, Frauenbewegungsfarbe, keine Ahnung. Das ist ein wenig sonderbar, aber in dem Buch ist sehr viel sonderbar.
Okay, das ist die Farbe
ist jetzt
der
Schliff,
Demut.
Schliff. Farbe der Demut, sagst du, Maike?
Ja, es ist die Farbe der Demut.
Ah, das auch. Ja, das passt. Also es wird diese beiden Fakte, Gelb und Leda, werden nicht erklärt in dem Buch. Okay. Schliff, 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 Schliff ist der onomatopoetische Laut, den Comiczeichner fürs Umblättern von Seiten in Büchern verwenden.
Ah.
Das ist eines der vielen seltsamen, unseriösen Details aus diesem Buch. Aber es geht halt auch um wirklich, also um die ganze Kulturgeschichte des Lesens in Originalauszügen, unter anderem eben sehr groß drin, ein langer Aufsatz von John Ruskin. Das ist ein berühmter Ästhet und Sozialreformer des 19. Jahrhunderts, Englischer, der uns sagt, wie man zu lesen hat oder was man davon hat. Da steht ein wunderbarer Satz drin. Wenn der Verfasser des Buches nicht klüger ist als Sie selbst, dann brauchen Sie es nicht zu lesen. Ist er es aber, so wird er in vielen Beziehungen anders denken als Sie.
Ja, man weiß es aber leider immer erst danach.
Ne? Ja.
Wenn du sagst, so eine also quasi Menschheitsgeschichte des Lesens, wenn ich das richtig verstehe, wo fängt das denn an? Bei Gilgamesch?
Oder was? Es fängt bei Plinius an. In der Antike, der sagt, wenn er laut vorliest, griechische und römische Reden, dann tut er das nicht nur, um die Stimme zu schulen, sondern es würde auch die Verdauung fördern. Aber wir lesen, naja, weil die Peristaltik in Gang kommt. Aber warum es nun bei diesen Unterschieden gibt, weiß ich nicht. Es ist natürlich ein Sammelsurium. Es ist eigentlich ein Coffee-Table-Book, das man nicht durchliest, wo eben auch ganz irrsinnige, schöne Fundstücke drin sind, wie zum Beispiel Vesana Ascenas Romanensis Propensio. Das ist der lateinische Titel für die Lesesucht, die man im 18. Jahrhundert medizinisch ernsthaft befürchtete, weil da eben das Romanlesen aufkam und es vor allem Frauen
waren. Und die Frauen plötzlich gelesen haben, was man ihnen sehr übel genommen
genau.
hat.
Oder was würdet ihr zum Beispiel bedenken, wenn ihr in der U-Bahn jemanden einen Buchtitel lesen seht? Menschen ausstopfen, Anleitung für Anfänger. Leg deinen Freund rein, um schwanger zu werden. Mit Sperma kochen 50 köstliche Gerichte für Anfänger. Das war eine Aktion eines amerikanischen Komikers, der die Reaktionen der Leute auf diese gefakten Buchtitel in der U-Bahn gefilmt hat. In vielerlei Hinsicht ist es eine Mischung, muss man sagen, aus Kulturtrash und sehr ernsthaften und guten Aufsätzen zum Lesen und sozusagen auch zur Immersion und was passiert beim Lesen. Sehr schön zum Beispiel, den kannte ich gar nicht, Mark Jakic, das ist ein amerikanischer Lyrikblogger, der hat eine Anleitung geschrieben, wie man Gedichte lesen soll, wenn man es eben nicht kann. Und der sagt dann zum Beispiel, wenn du einem Gedicht begegnest, dann versuch, seine Bedingungen zu akzeptieren, anstatt deine Bedingungen durchzusetzen. Also man soll sich nicht identifizieren, das geht schief, sondern, das wäre so die alte romantische Lesart für romantische Landschaftsgedichte oder sowas, sondern man soll sich wirklich darauf einlassen, dass da passiert was ganz anderes. Und dann kannst du tatsächlich davon profitieren.
Das ist eigentlich auch ein guter literaturkritischer Grundsatz, ne? Nicht identifizieren, sondern sich auf die Bedingungen eines Gedichts oder eines Textes einzulassen.
Ja, aber fällt nicht unbedingt leicht, oder?
Ich glaube auch, das ist andersrum. Ich glaube auch, dass es sozusagen in der Verkaufsargumentation andersrum funktioniert.
Ja.
Das ist ja das große Stichwort Immersion. Ja. Wir tauchen in diese Romanwelten ein und wie in die 27-teiligen Netflix-Serien und sowas. Das ist das, was der Markt ja momentan eigentlich verspricht.
Ja, wir sind ja in einer sehr gefühligen Gegenwart. Ja.
Ja, ja.
Wenn du sagst, das hat so was Sammelsuriumsartiges, hat das trotzdem auch eine gewisse Systematik, was denn da reinkommt, was nicht? Oder hat das ist es so willkürlich, was ja auch das Schöne sein kann.
Ich glaube, es ist schon die Streusandbüchse. Thomas Böhm, muss man sagen, ist ein Mann des Betriebs. Der hat, glaube ich, mal das Kölner Literaturhaus geleitet.
Das ist der Herausgeber, oder?
Der Herausgeber. Ja. Man muss auch ein bisschen auf den Verlag gucken. Das ist ja was ganz Seltsames. Verlag des Kulturelle Gedächtnis ist eine nicht kommerzielle Einrichtung. Ein Verlag, der keinen Gewinn machen will. Der Geschäftsführer, heißt es auf der Webseite, kriegt nur ein Praktikantengehalt. Alle anderen arbeiten umsonst. Man kann sich da beteiligen mit stillen Einlagen, mit Aktivitäten. Unter anderem steht da zum Beispiel als Förderer der Schauspieler Ulrich Nöten dabei. Mhm. Und die haben, wenn man das junge Programm, die haben nicht viele Titel bisher, anschaut, eben mehrere Wunderkammern schon rausgebracht, das ist ja im Prinzip. Und eben auch wirklich Ausgrabungen aus früheren Jahrhunderten. Und sie sagen, und das ist ja, würde ich sofort unterschreiben, in unserer Flut von Informationen geht eben das, wo wir etwas lernen können, aus alten und veralteten Perspektiven, völlig unter. Und das wollen sie befördern.
Kannst du zur Gestaltung noch was sagen? Du hast gesagt, auf gelbem Papier.
Nee, nicht wirklich. Es ist weiß, es ist, also die lila, die Schrift ist durchgehend lila, das ist schon irritierend. Gelb ist wie so ein Textmarker, ganz auch gestalterisch, so ein Sonnengelb, ganz
zum grell. Betonen.
Zum Betonen, aber auch grafisch eingesetzt. Manchmal gibt es auch ganz gelbe Seiten, dann ist es sozusagen umgekehrt. Es ist ein bisschen marktschreierisch. Also das erschließt sich mir als optischen Menschen nicht
unbedingt. Und diese Farben sind das einzige grafische Element oder arbeitet das auch mit
nein, auch
Zeichnungen
auch,
und Abbildungen? Auch,
es sind und Zeichnungen und so. Und was man aus Büchern so kennt, aus alten Büchern, diese schönen grafischen Versalien oder sowas, ist es wirklich auch die Buchkultur über 500 Jahre einmal aufgespannt. Es gibt ein sehr hübsches Detail, da gibt es nämlich Lesende in der bildenden Kunst und da kriegt man aber nur die Titel genannt, man muss selber surfen. Die sind nicht abgebildet als Dings. Und ich nehme an, dass das schlichtweg Kostengründe hat. Wenn man diese Titel mal über Google Bildersuche surft, sieht man, dass man die fast alle kennt, weil die alle Buchcover sind.
Wie also ist es denn, es macht es auch denjenigen Lust, die wenig lesen? Das ist ja angesichts der PISA-Studie fast eine Mission.
Ja, aber das ist, glaube ich, eben der performative Widerspruch. Wenn man das Lesen befördern will, sollte man ja nicht schon allein aus Zeitgründen sowas Überflüssiges empfehlen. Das ist ja was eher für Kenner und für Leute, die so Connoisseure sind und nicht so ein Sammelsurium. Also das wäre sozusagen aber der Einwurf von der Hochkultur, denn es geht ja ums Lesen in ganzer Breite, inklusive Comics, Schliff, Schliff, Schliff.
Schliff, Schliff, Schliff. Florian Felix Wey, dein absolut großartig klingendes momentanes Lieblingsbuch. Sag uns nochmal, wie heißt es, wo ist es erschienen?
Thomas Böhme ist der Herausgeber. Es heißt Die Wunderkammer des Lesens und erschien im Verlag Das Kulturelle Gedächtnis. 320 Seiten, 28 Euro.